Ich möchte beten am Anfang. Vater im Himmel, du warst jetzt, wie sehr ich deine Hilfe brauche als Verkündiger. Du warst schon, wie wir Hilfe brauchen, damit unsere Herzen offen sind, unsere Ohren, unser Verstand wach und unser Leben verändert. Sei du die Stärke in meiner Schwachheit und sei du die Stimme in unserem Leben, die alles verändern kann. Kraft deines Geistes. Und das bitte mir dich, Vater, im Namen von Jesus. Amen. Wir sind bereits im dritten Teil von unserer Predigtreihe über den Heiligen Geist und kommen heute zur Apostelgeschichte. Der Heilige Geist in der Erfahrung der Urgemeinde. Und das ist, was wir in der Apostelgeschichte heute anschauen. Und vielleicht einfach ganz kurz zur Wiederholung, als wir den Heiligen Geist im Alten Testament angeschaut haben, da haben wir gesehen, wie praktisch eine ganze Menschheit aufhört zu atmen. Und die Frage ist aufgetaucht, wird Gott uns neuen Atem schenken? Einen Atem, der bleibt? Und wir haben gesehen, dass die Antwort ja ist. Gottes Geist wird neues Leben einhauchen. Und in Hesekiel 37 haben wir gesehen, dass Gott verheißen hat, ich werde meinen Geist, meinen Ruach, das heißt auch Wind, Hauch, Atem in euch legen und ihr sollt leben. Das ist eine wunderbare Verheißung. Und dann haben wir in die Evangelien hineingeschaut, letzte Woche mit dem Dieter. Und haben gesehen, was Jesus über den Heiligen Geist zu sagen hatte. Und auch er hat den Geist versprochen, als den Tröster und Beistand und die Gegenwart Gottes in deinem und meinem Leben, im Leben der Nachfolger Jesu. Und als den Geist, der auch Menschen von Neuem geboren werden lässt. Und das hat er dem Nikodemus in Johannes 3 ganz genau erklärt. Aber bis Jesus zurück in den Himmel aufgefahren ist, haben wir in den Evangelien immer noch nicht die Erfüllung dessen gesehen, was Gott durch Hesekiel versprochen hat, oder? Es fehlt noch. Es ist noch offen. Wir haben den Heiligen Geist auf Jesus kommen sehen und Jesus hat daraufhin in der Wüste und am Kreuz und durch seine Auferstehung alles getan, damit Hesekiel 37 wahr werden kann. Das ist, was Jesus getan hat. Aber Hesekiel 37 ist noch nicht in Erfüllung gegangen, bis wir jetzt in die Apostelgeschichte kommen. Und Freunde, das ist ein epischer Moment in Gottes Heilsgeschichte, die Apostelgeschichte. Ein epischer Moment. Jetzt kommt der Heilige Geist, wie versprochen. Und Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, der zeigt uns jetzt, wie das geschieht in diesem Buch, in der Apostelgeschichte. Und jetzt liest du die Apostelgeschichte und du merkst aber, dass der Heilige Geist nicht immer auf dieselbe Art und Weise kommt. Zu Pfingsten etwa kommt er durch ein hörbares Brausen und Feuerflammen, die sich auf die Köpfe der Jünger legen. Aber dann wieder kommt der Heilige Geist ganz ohne Flammen im Rest des Buches. Mal kommt der Heilige Geist in Begleitung von Sprachenrede. Mal kommt er ohne. Mal kommt er durch das Auflegen der Hände der Apostel. Mal ohne. Mal während die Apostel predigen, mal nachdem gepredigt wurde. Mal glauben Menschen und dann kommt der Heilige Geist, dann wieder glauben etliche, ohne dass der Heilige Geist speziell erwähnt wird. Wie genau funktioniert es das eigentlich mit dem Heiligen Geist? Wenn Gott sagt, ich werde meinen Geist in euch legen und ihr sollt leben. Und die Antwort ist, dass die Apostelgeschichte uns da kein fixes Muster gibt. wie der Heilige Geist das ganz genau macht. Jesus hat ja auch zu Nikodemus gesagt, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Johannes 3, Vers 8. Und siehe, ihr Lieben, das Wirken des Heiligen Geistes lässt sich nicht wie in einem Handbuch festhalten. Und doch ist es das, was ich am liebsten machen würde. Das Würdige. Die Apostelgeschichte als Handbuch lesen. Darüber, wie der Heilige Geist genau kommt und wie er genau sichtbar wird und wie er genau wirkt. Und ich will das, weil ich mich einfach danach sehne, dass Hesekiel 37 erfüllt wird in meinem Leben, in deinem Leben, in unserem Leben. Gottes Gegenwart erleben, seine Kraft spüren, das will ich. Und ich würde den Heiligen Geist gerne darum vorhersehbar machen. Darin, wie er sich zeigen soll oder wird. Aber wir tun dem Heiligen Geist Unrecht, wenn wir sein Handeln so festmachen wollen, als müsste er einem Muster folgen. Weil das tut der Wind, der Ruach, der Atem Gottes nicht. Die Apostelgeschichte ist also kein Handbuch zum Heiligen Geist. Das möchte ich einfach vorwegnehmen. Und doch lernen wir in diesem Buch der Apostelgeschichte so viel über den Heiligen Geist. Die Frage ist einfach, was will Lukas? Oder besser gesagt vielleicht, was will Gott durch den geisterfüllten Lukas uns über seinen Heiligen Geist zeigen in diesem Buch der Apostelgeschichte? Das ist die Frage, mit der wir an dieses Buch herantreten wollen. Und es sollte uns nicht allzu sehr überraschen, dass wenn wir die Apostelgeschichte aufmachen, dass es drei Dinge sind, die der Lukas uns zeigt, was der Heilige Geist tut. Das sind nämlich genau die Dinge, auf die uns das Alte Testament ja schon vorbereitet hat, wenn ihr euch an die Predigt zum Heiligen Geist im Alten Testament erinnern wollt. Das ist, was Gottes Geist tut. Erstens, er schenkt und erhält das Leben. Das haben wir im Alten Testament schon gesehen. In der Schöpfung, indem wir die Psalmen Gott als Schöpfer und das Leben als sein Geschenk preisen. Wir sehen, wie der Heilige Geist in Tandem mit dem Wort arbeitet, um uns lebendig zu machen. Der Geist schwebt über dem Wasser, dann kommt Gottes Wort, es werde, und der Geist nimmt es und wirkt in Kraft und verwirklicht es. Und dann drittens, der Heilige Geist schenkt Geisterfülltheit in vielen Individuen im Alten Testament, durch die Gott dann sein Erlösungswerk vorantreibt bzw. auch andeutet. Und der Lukas zeigt uns jetzt aber, wie diese drei Dinge im Leben der Urgemeinde, wie Hesekiel 37 jetzt wirklich zur Erfüllung kommt. Nämlich, dass in der Urgemeinde wirklich neues, ewiges Leben geschenkt wird durch den Heiligen Geist, wenn er ausgegossen wird. Oder wie das Wort sich unaufhaltsam ausbreitet, mit dem der Heilige Geist in Tandem arbeitet. Und wie vor allem auch vielleicht weniger nur Individuen, sondern vor allem die Gemeinde als Ganzes, als Leib Jesu, Geist erfüllt wird, um Gottes Erlösungswerk und seine Botschaft voranzutreiben und in die Welt zu tragen. Hesekiel 37 erfüllt sich hier. Und wir sind vorbereitet darauf, wie der Heilige Geist wirkt. Wir haben neues, ewiges Leben. Wir haben den Geist, der das Wort nimmt und ausbreitet und verwendet, um Leben zu schaffen. Und wieder erfüllt Gott Menschen mit seinem Geist, die Gemeinde, um Menschen, um diese Welt mit der Frohbotschaft und neuem Leben zu erreichen. Und darum sind wir voller Hoffnung, dass Gott das auch heute noch tut, weil er heute noch derselbe Geist ist. Wir tun das mit Zuversicht, weil wir Gottes Wort heute in den Händen halten dürfen. Und wir können staunen, wie Gott die Gemeinde gebraucht in dieser Welt. Das schauen wir uns miteinander an. Und der erste dieser drei Punkte, auch in der Apostelgeschichte, ist, dass wir den Geist sehen als Lebensspender. Und so überrascht es ja überhaupt nicht, oder? Dass sofort nach der Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten 3000 Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus Christus kommen. 3000 an einem Tag. Und der Petrus stellt klar, was hier passiert. In seiner Predigt zu Pfingsten. Gott hatte nämlich versprochen, es wird geschehen, in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Das ist eine Prophetie aus Joel, Kapitel 3. Und sie ist wahr geworden, in dem Moment zu Pfingsten, weil der Geist Lebensspender ist und Menschen zum Glauben an Jesus gerufen hat und so errettet hat. Und darum liegt auch da so viel Hoffnung drin, dass der Geist vermag, Menschen zum Glauben zu erwecken. Und ich verliere manchmal natürlich die Hoffnung, oder? So als Mensch, wenn ich mir denke, wo sind die ganzen Menschen, die Gott ruft und zum Glauben an Jesus führt? Aber es liegt alle Hoffnung in dem, der Lebensspender ist. Dass der das durch kann, weil sein Geist Lebensspender ist. So wie Gott am Anfang durch seinen Geist Leben eingehaucht hat, so kann er es heute genauso tun. Mit ewigem Leben. Es ist derselbe Geist. Gestern, heute und morgen. Und deswegen verlieren wir die Hoffnung nicht. Und so lesen wir nach den 3000 in Kapitel 2, Vers 47, der Herr aber tat täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das Gott ja wieder nach Pfingsten. Oder Kapitel 4, Vers 4, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig und die Zahl der Männer stieg auf etwa 5000. Oder Kapitel 5, Vers 14, immer mehr wurden hinzugetan, die an den Herrn glaubten, eine Menge von Männern und Frauen. So geht es weiter und weiter. Und ich persönlich mag die Geschichte von der Purpurhändlerin Lydia. Das hat vielleicht mit familiärem Hintergrund zu tun. Oder weil es heißt in Kapitel 16, der Herr tat ihr das Herz auf. Und so entstand, Freunde, so entstand die erste Gemeinde in Europa. Weil Gott der Lydia das Herz auftut. Es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch zu neuem Leben. Es passiert genau das, was Gott versprochen hat in Hesekiel 37. Es passiert. Und das ist, warum wir voller Hoffnung sein können, dass Gott Hüttner, Lebensspender ist. Oh Herr, und so bitten wir dich, dass wir das sehr haben. Dass wir das erlernen. Ich danke dir für unser Leben, das du uns gegeben hast. Du hast uns neues Leben gespendet, so wie wir da sind. Mach du weiter und hör nicht auf, deinen Geist auszugüssen über unsere Leute da im Ländle. Komm, o Geist des Lebens, und schenk neues Leben, wie du es versprochen hast. Das bitten wir dich. Amen. Der Wind weht, wo er will. Das ist eine Tatsache, mit der wir auch klarkommen. Aber es gibt eine Sache, ihr Lieben, in der der Geist Gottes praktisch fast vorhersehbar wird. Fast. Nämlich, dass der Geist wirkt in Tandem mit Gottes Wort. Das haben wir auch schon im Alten Testament gesehen. Das Alte Testament hat uns darauf vorbereitet. Gott sprach und dann wurde der Geist, der über den Wassern schwebte, aktiv. Oder Hesekiel weissagte und sprach, so spricht der Herr, und da wurden die Totengebeine im Tal der Toten wieder lebendig durch den Hauch Gottes. Der Wind weht, wo er will, und er tut es in Tandem mit Gottes Wort. Und das wäre jetzt ein großes Problem in der Apostelgeschichte, oder? Denn das menschgewordene Wort Gottes, also Jesus, der war ja nun mal da. Er ging zurück zum Vater in den Himmel. Er war aufgefahren in den Himmel zum Vater. Wie sollte also der Geist Gottes aktiv werden, wenn Jesus das Wort nummer da ist? Wie passiert das? Und ihr Lieben, das ist, wo Lukas das größte Augenmerk legt in der ganzen Apostelgeschichte. Wie das passiert. Dass man nämlich sehen, wie der Geist und Wort zusammenspielen. In der Apostelgeschichte. Und dabei wird eine sagenhafte Realität sichtbar. Nämlich, dass Gott sein Wort, das in Jesus Mensch war, ist, fortan in unsere Menschenhände legt. Damit wir mit dem Geist in Tandem, beziehungsweise vielleicht besser gesagt, der Geist in Tandem mit uns Gottes Erlösungswerk fortführt. Das ist die Story der Apostelgeschichte. Das ist Lukas großes Anliegen, das man da sehr hat. Das sehen wir ganz am Anfang schon des Buches in der Apostelgeschichte. Blätter mal zur Apostelgeschichte Kapitel 1 bitte. Das ist kurz bevor Jesus, das menschgewordene Wort, jetzt gleich zum Vater zurückgeht. Und das ist, was er seinen Jüngern direkt davor sagt, in Vers 4, Apostelgeschichte 1, Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er, Jesus, ihnen nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Also Jesus verheißt nochmal den Geist seinen Jüngern, bevor er geht. Und dann fragen die Jünger, ob er da dann sein Reich vollendet. Das fragen sie in Vers 6. Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Und Jesus sagt praktisch, er hat eine andere Agenda in Vers 7. Er sagt da zu ihnen, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und jetzt kommt in Vers 8 das große Sondern. Das ist die Agenda für Jesus. Vers 8. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Wozu? Antwort ist, ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und mit diesen Worten legt Jesus das lebendige Wort in die Hände der Apostel, mit deren Zeugnis der Geist jetzt das neue Leben schaffen wird. Wie versprochen. Und zwar in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an die Ende. Und darum darf es uns auch nicht wundern, ihr Lieben, dass wenn wir die Apostelgeschichte lesen, dass die Apostel so viel predigen. Und bam, Menschen kommen zum Glauben, zu neuem Lehrbar, durch die Verkündigung von Gottes Wort. Schau Kapitel 2, Pfingsten. Der Geist kommt und Petrus predigt und bam, 3000 Menschen kommen zum Glauben, die sein Wort annahmen, heißt es in Kapitel 2, Vers 41. Oder Kapitel 3, Petrus und Johannes heilen einen Gelähmten im Tempel, ein großes Wunder. Und wieder predigt der Petrus daraufhin und bam, die Zahl der Gläubigen steigt auf 5000, weil Kapitel 4, Vers 4, viele von denen, die das Wort gehört hatten, wurden gläubig. Nicht einmal viel für denen, die das Wunder gesehen haben, sondern die, die das Wort gehört haben. Oder die Lydia in Kapitel 16. Ihr tat der Herr das Herz auf, Kapitel 16, Vers 14, sodass sie aufmerksam Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Sehen wir das? Im nächsten Vers laut sie sich taufen, weil sie das Wort gehört haben. Und der Geist das Wort genau hat, wie in der Schöpfung und lehrbar geschaffen hat. Das ist das Muster. Was Lukas uns zeigen will, ist, dass das Wirken des Geistes zu neuem Leben beinahe vorhersehbar mit der Ausbreitung von Gottes Wort einhergeht. das Jesus in die Hände der Apostel gelegt hat als seine Zeugen. Und tatsächlich hat Lukas sein ganzes Buch so aufgebaut, um die Ausbreitung des Wortes durch die Apostel Kraft des Geistes aufzuzeigen. Und das zeige ich euch jetzt anhand von dieser Grafik. Hier haben wir nochmal Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria bis an das Ende der Erde. Das ist die Story der Apostelgeschichte. Das ist die Story der Gemeinde wirklich. Und jetzt baut der Lukas die Apostelgeschichte genau um diesen Vers herum auf. Nämlich er zeigt uns in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 7, wie das Wort Jerusalem erfasst. Lies einmal Apostelgeschichte 1, Vers 7 und du siehst, wie das Wort in Jerusalem um sich greift, sogar Priester zum Glauben kommen und die Gemeinde in Jerusalem gegründet wird. Aber die Apostelgeschichte ist in Kapitel 7 ja nicht fertig. Der Lukas zeigt uns dann in so kurzen, das sind wie Zusammenfassungen, das ist wie der Refrain in einem Lied, schrieb der Lukas, und das Wort Gottes breitete sich aus und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr in Jerusalem. Aber es geht weiter. Dann erzählt uns der Lukas in Apostelgeschichte 8 bis 12, wie das Wort Judäa und Samaria ergreift und Menschen zum Glauben kommen. Und auch dort gibt es wieder einen Zusammenfassungsvers. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich in Apostelgeschichte 12, Vers 24. Wieder ein Refrain. Und dasselbe passiert dann letztendlich, bis das Evangelium an das Ende der Erde kommt. Und das ist Rom. Ja, warum ist es Rom? Ja, weil Rom damals das Zentrum der damaligen Welt war. Und wenn einmal das Evangelium in Rom ist durch Paulus, dann ist das Evangelium de facto überall. Weil es sich von dort in alle Welt verbreitet hat. Das ist die Geschichte von Apostelgeschichte 13 bis 28. Und auch in Apostelgeschichte 19, sehr hammer, so breitete sich das Wort des Herrn mächtig aus und erwies sich als kräftig. Das ist die Story der Apostelgeschichte. Was Lukas uns zeigen will, ist, dass das Wort, mit dem der Geist in Tandem wirkt, hier die Apostel sind. Der Petrus, der Paulus, der Philippus, der dem Kämmerer Jesaja erklärt und der sich doof verlaut. Sehr hammer, das Muster. Das große Wunder ist nämlich, dass Jesus das Wort Gottes an uns Menschen weitergegeben hat, als Verkündiger, und dass er in Tandem mit uns durch Kraft seines Geistes Menschen zu neuem Leben erweckt. Das ist, was wir vom Geist erwarten dürfen. Und darum können wir voller Zuversicht ziehen, dass das Wort, das wir in der Hand heben, das ist ja das Wort der Apostel. Das ist aufgestimmt worden für einen, damit man es hat. Dass der Geist es nimmt aus unserer Hand, aus unserem Mund und neues Leben einhauchen mag. Wenn ein Mensch dann was bringt. Und wir müssen natürlich schon verstehen, dass, naja, so endet übrigens die Apostelgeschichte. Wissen Sie, was das letzte Wort ist, das der Lukas im Griechischen verwendet, um die Apostelgeschichte abzuschließen? Das letzte Wort ist ungehindert. Ist das nicht super? So endet das Buch der Apostelgeschichte. Ungehindert. Gottes Wort in die Welt. Und wir erkennen natürlich, dass die Apostel schon eine gewisse Sonderstellung haben. Oder? Ich kann jetzt nicht hergehen und sagen, Herr Jesus, bitte mach, dass mir das gleiche passiert mit dem Philippus. Ich möchte nämlich auch gern plötzlich irgendwo so schnell rennen können, dass ich einen Streitwagen oder so einen Dingwagen aufholen kann und dann bitte transferiere mich auch plötzlich von A nach B, damit ihr Gottes Wort. Das ist besonderig, oder? In der Apostelgeschichte passieren viele besondere Sachen. Aber das macht Gott, weil er sorgen will, mein Wort lebt jetzt auf zwei Fürs. In der. Mei. Ja. In den Mündern der Apostel. Es ist Gottes Wort auf zwei Beinen. Und ich will jetzt auch nicht eine blöde Karikatur aus der machen, aber ich möchte einfach betonen, dass was man in der Apostelgeschichte an Besonderheit lesen, ist, wie Gott, der fleischgewordenes Wort wurde in seinem Sohn Jesus, jetzt dieses Wort in Menschen inlegt, in die Apostel. Und ja, dass wir heute die Schrift in der Hand heben können, ist ein großes, wunderbares Privileg. Erinnere dich, dass das Ganze, was der Lukas aufschreibt, kein Handbuch für den Heiligen Geist ist. Also wenn ich möchte, wie der Philippus umgebeamt werden, damit ich verkündigen kann, dann wäre ich wahrscheinlich enttäuscht, weil das ist nicht, wie der Heilige Geist immer wirkt. So hat er damals gewirkt, weil es besonders war. Aber auf was wir uns verlassen können, ist, dass Jesus gesagt hat, ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht ihr solltet oder ihr könntet oder ihr müsstet, sondern ihr werdet meine Zeugen sein, jedes Mal, wenn man das Buch auftut, das Gott uns gegeben hat. Und vielleicht fragst du dich jetzt, was ist mit Erweckung? Wir wünschen uns ja Erweckung in dem Land. Ja, was können wir sagen? Wir können zwei Sachen sagen. Wir können sagen, der Wind weht, wo er will. Und das ist so. Und das Zweite, das wir sagen können, ist, mir tun Gottes Wort auf. Oder? Weil dem Geist gefällt es, in Tandem mit dem Wort zum Schaffen und aktiv werden. Und es braucht einfach beides. Es braucht der Wind, es braucht Gottes Geist, ohne den genau gar nichts passiert. Und es braucht aber das Wort, das der Geist nimmt. Ja, es ist wie, wenn du Brot probierst, machen ohne Mehl. Das klappt nicht so gut. Und genauso wenn es klappt, neues Leben ohne das Wort Gottes. Das braucht es einfach. Aber gleichzeitig kann ich auch nicht ein Back Mehl einfach in der Kuh stellen und hoffe, dass in zwei Stunden ein Brot draus geworden ist für selber. Also bei mir funktioniert das nicht. Und so abhängig sind wir nämlich auch vom Geist Gottes. Dass wir das Wort nehmen, das Mehl nehmen. Und dann aber beten, dass der Geist Brot draus macht. Leben draus schafft. Und Freunde, das ist bei jeder Predigt so am Sonntag da hinein. Wir Verkündiger sind so abhängig vom Gebet, vom Geist, dass er es nimmt, zur Anwendung bringt. So wie von Anfang an. Werte mal also, ihr Lieben, dass wir zuerst einmal selber das Wort lieben lernen, dass wir es lieb gewinnen und dass wir den Heiligen Geist einladen, wenn ich persönlich lese, wenn ich für jemanden oder mit jemandem lese, wenn ich eine Predigt vorbereite, eine Kinderstunde, einen Hauskreis oder einfach ein Treffen zum Gebet, dass der Heilige Geist Lehrer und Kraft ich auch habe. In mein Herz und in das Herz derer, die hören. Geist und Wort, das ist das Zweite, das der Lukas uns in der Apostelgeschichte sagt. Und das Dritte ist einfach auch, dass er Geisterfülltheit sagt, genauso wie im Alten Testament, um Gottes Erlösungswerk voranzutreiben. Das ist nur noch ganz kurz. Im Alten Testament sind es vorwiegend besondere Individuen, wie an David oder an Josua und so weiter. Aber, und im Neuen Testament anfangs auch, weil es die Apostel sind, weil die das Wort Gottes sind und verkörpern, bis das Neue Testament verschriftet wird. Aber es weitet sich im Neuen Testament zunehmend auf die ganze Gemeinde, aus die Geist erfüllt hat. Wir lesen immer weniger von nur Individuen und immer mehr von, wie die Gemeinde erfasst wird vom Heiligen Geist und wie das dort ausschaut. Und was wir den Geist wirken sehen in der Urgemeinde, sind wunderbare Sachen wie Einheit und Frieden und Freimut und Freude und Großzügigkeit und Glaube und Gnade und Liebe. Ja, sie teilten untereinander in Kapitel 2, lesen wir in der Apostelgeschichte, alles, was sie hier haben. Sie liebten es, in Gemeinschaft zu sein, lesen wir. Sie beteten unter der ersten Bedrohung von Verfolgung und redeten das Wort aber freimütig und ohne Furcht, lesen wir in Kapitel 4. Sie kümmerten sich um Witwen und Waisen und setzten geisterfüllte Diakone ein. In Kapitel 6 lesen wir das. Du siehst eine vom Geist erfasste Gemeinde und wie sich das manifestiert. In Dingen wie Freimut, Liebe, Glaube, Freude, Dienst. Wir sind zu Diakonen. Wir wissen, dass Gott durch seinen Geist der Gemeinde alles gibt, was wir brauchen. So, gell, Diakone. Wir brauchen übrigens unbedingt noch zwei Diakone, gell? Für Gemeinschaft und Gastfreundlichkeit und für Infrastruktur und Technik. Lass mal den Heiligen Geist das Werk vollbringen. Dass er jemanden vor uns ruft, wenn es ihm gefällt. Betend insgesamt für die Fülle des Geistes in unserer Gemeinde. Durch das Wort Gottes. Bet, dass der Geist jedweden Mangel an Geisterfülltheit ausfüllt und uns füllt mit Überzeugung vom Evangelium, mit Freude zum Dienst, mit Liebe für jeden Menschen, auch die, die uns nicht so schmecken, für Befähigung, damit wir Dinge tun können, die Gott gefallen. Und niemand wird die je zwingen oder überreden oder drängen, einen Dienst zu machen. Ich hoffe, dass das eine Realität in der CGD ist. Und wenn das, was ich jetzt gesehen habe, nicht wahr ist, und du hast das andere schleppen, komm zu mir und erzähl mir davon. Aber wir möchten nicht, dass irgendjemand zwungen, überredet oder drängt wird, einen Dienst zu tun. Wir möchten, dass der Geist das macht. Und dass wir den Raum schaffen, dass das möglich ist. Und dann können wir nämlich staunen. Dann können wir staunen, was der Heilige Geist in der Gemeinde alles tun mag, wie er die Gemeinde gebraucht mag, wie er die und mich gebraucht mag, um sie in Erlösungswerk voranzutreiben. Und das heißt, nicht jeder muss Evangelist sein. Gell? Es braucht ganz viele verschiedene Leute. Mit ganz vielen verschiedenen Gaben. Zu den Gaben kommen wir dann im nächsten Teil. Was können wir also vom Heiligen Geist erwarten, abschließend? Wir können erwarten, dass der Heilige Geist uns in Gottes Erlösungswerk inne nimmt und das Wort dazu gebraucht. Das können wir erwarten. Jesus hat das sogar so ernst gemeint, dass wir das erwarten können, dass er gesagt hat zu seinen Jüngern, es ist besser, dass ich gehe. Ich finde das immer ein schwieriger Vers. Wie kann Jesus sagen, es ist besser, wenn ich gehe zu seinen Jüngern? Ich kann das fast nicht glauben, dass das wirklich besser ist. Aber Jesus hat es gesehen. Warum hat er es gesehen? Weil sonst der Heilige Geist nicht kommt und unser Lehrbar verändert und braucht. Es ist nicht nur Jesus gegenwärtig durch seinen Geist. Er nimmt uns auch inne durch den Geist in seine Erlösungswerke in der Welt. Beten wir also für Menschen, für neues Lehrbar. Akzeptieren wir, dass der Wind weht, wo er will, aber öffnen wir das Wort und beten wir, dass er es so brauchen mag. Im Orgener Lehrbar und im Lehrbar für deine, der nochmal das Wort verkündigt. Wird für die Fülle des Geistes in der Gemeinde, vielleicht für die eine Diakonie oder vielleicht für etwas anderes. Ich möchte beten. Herr Jesus, danke, dass du ein Versprechen gegeben hast, dass wir Kraft empfangen werden, die Apostel zuerst auf besondere Weise, weil du sie beglaubigt hast als deine Wortträger und dann aber uns, denen du dein Wort gegeben hast in die Hände und auch den Geist, damit wir das fortführen, was du in der Apostelgeschichte angefangen hast, nämlich dass dein Evangelium bis an die Ende der Erde geht. Und deswegen dreht sich die Welt noch, weil das noch nicht abgeschlossen ist. Und so bitte ich dich, dass wir Kraft deines Geistes, Werkzeuge in deiner Hand, Sprachrohre, aus deinem Mund sehen sie dürfen, die erlernen, wie du neues Lehrer schaffst. Bitte fülle du uns mit deinem Geist, weil wir dann alles haben, was wir brauchen als Gemeinde. Danke dafür.